Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 622. Ausgabe eures bestimmt Lieblingspodcasts. Also ich kann mir keinen besseren Podcast vorstellen, den man sich anhören kann.
Auf keinen Fall.
Ganz genau. Und zu einem interessanten Thema, nämlich Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung, der neueste Teil, der für die neueste Warriors-Teil, der für die Switch 2 erschienen ist. Und ihr habt ihn gerade schon kurz gehört. Der gute Erik ist heute mit mir dabei, um darüber zu reden und zu diskutieren. Hallo Erik.
Ja, hallo Sören. Schön, dass ich dabei sein kann mal wieder. Und auch hallo liebe Hörer. Und was auch ganz interessant ist, das haben Sören und ich in der Vorbesprechung gerade herausgefunden. Es ist der erste Podcast seit drei Jahren, den wir gemeinsam zu zweit aufnehmen. Zuletzt ja zu Splatoon 3 und nun zu Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung. Und ich bin schon ganz gespannt, wie dir dieses Spiel gefällt.
Also ich kann schon mal sagen, ich habe das Spiel ja jetzt schon durchgespielt gehabt, also die Hauptgeschichte, das geht ja noch ein bisschen im Postgame weiter danach, aber die Geschichte habe ich jetzt soweit gespielt und es ist, sag ich mal, bisher jetzt erstmal interessant. Mal sehen, wie es im Laufe sich noch entwickelt, was ich am Ende sage. Genau, kurz zur groben Einordnung, es ist am 6. November 2025 erschienen. Entwickelt wie die bisherigen Warriors-Spiele für Nintendo von Koei Tecmo Holdings, aber ich glaube tatsächlich der Mitentwickler unter dem interessanten Namen AAA Game Studios, ich glaube, die waren zum ersten Mal dabei involviert. Ich glaube, vorher war das, glaube ich, die nannten sich W Omega Force, glaube ich, die anderen entwickelt haben.
Ja, das ist halt ein Entwicklerstudio, auch wieder von Koei Tecmo.
Ja, genau.
Was die vorher gemacht haben, kann ich jetzt tatsächlich jetzt auch so nicht sagen. Ich bin auch nur in der Vorbesprechung, beziehungsweise damals, was heißt damals, ich hab's ja schon, vor einer Woche hatte ich ja meinen Test geschrieben auf unserer Partnerseite Gameplay Gamers. Und ich habe ja auch vor einigen Monaten auch die Preview dazu geschrieben. Bei uns auch beim NMAC. Ja, und da ist mir der Name auch das erste Mal aufgefallen, aber ich habe da keinerlei Informationen zu gefunden. Vielleicht gibt's da mittlerweile mehr. Aber der Name ist schon sehr, sagen wir mal, ambitioniert gewählt.
Ja, genau, das stimmt. Also da muss man schon, ja, ambitioniert, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Optimistisch sein.
Ja, gut. Ich meine, gut, optimistischer ist, glaube ich, nur noch Ubisoft. Die meinten ja auch, dass Skull and Bones ein Quadruple-A-Titel ist.
Ja, gut.
Und da muss man schon mal sich mit der Zunge das vergehen lassen, was Ubisoft da erzählt. Ja, aber kommen wir zurück zu dem Spiel.
Genau, ist da noch, wollte ich natürlich auch noch nichts vergessen, das dritte Hyrule Warriors Crossover. Natürlich gibt's auch noch die zwei von Fire Emblem, einmal Fire Emblem Warriors und Fire Emblem Warriors Three Hopes und dann jetzt halt noch nach Hyrule Warriors und Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung. Das sind da muss man, wenn man hinterherkommt mit den Namen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, um kurz mal unsere Erfahrungen zu schildern, die wir allgemein mit Hyrule Warriors und natürlich der The Legend of Zelda Spiele haben, vor allen Dingen die zwei oder das eine hauptsächlich Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, wo es ja sich an der Welt ansiedelt, dieses Spiel. Mhm. Möchtest du da anfangen?
Ja, zu den allgemeinen Erfahrungen erstmal.
Genau.
Ja, mit dem Warriors-Franchise habe ich das erste Mal. Ich überlege gerade, ob es tatsächlich, doch es muss, klar, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob es wirklich bei Hyrule Warriors so anfänglich war. Ich überlege mal, wann kam Hyrule Warriors nochmal raus?
Ich glaube, das war 2014 oder 15, glaube ich. Es war zur Wii U auf jeden Fall.
Ja, ich habe es gerade mal geschaut. Wikipedia sagt September 2014. Dann war Hyrule Warriors auch definitiv. Nee, gar nicht wahr. Ich hatte vorher noch ein anderes gespielt, und zwar Warriors Orochi 3 Hyper, was ja zum Launch der Wii U rausgekommen ist. Das habe ich ein bisschen gespielt. Dann hatte ich da, dann kam mir Hyrule Warriors, was ich gut fand. Fantastisch fand ich dann Samurai Warriors 4. Ich habe auch Hyrule Warriors 2, also Zeit der Verheerung, habe ich gespielt, was sich ja dann quasi so ein bisschen die Vorgeschichte von Breath of the Wild vorgenommen hat. Ich habe auch Samurai Warriors 5 gespielt. Ich glaube, zwei Dynasty Warriors Spiele. Gekauft habe ich mir auf jeden Fall alle Pirate Warriors aus der One Piece-Reihe. Die habe ich aber noch nicht gespielt. Ja, und jetzt natürlich Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung. Also ich bin da, glaube ich, ganz fit in diesem ganzen Franchise drin, worum es da so geht. Wie sieht's denn bei dir aus, Sören?
Ja, also was Warriors angeht, würde ich vermuten, wirst du mir wahrscheinlich da ein bisschen mehr voraus haben als ich. Ich habe nur halt die Nintendo exklusiven Warriors-Spiele gespielt, sage ich mal. Also halt alle Hyrule Warriors und bisher alle Fire Emblem Warriors-Spiele. Aber weiter hinaus, bisher ging das da noch nicht bei mir.
Ja, also die Fire Emblem Warriors-Spiele, die muss ich tatsächlich auch noch spielen. Die habe ich beide hier rumstehen. Ich habe da sogar das eine, was das kam ja auch noch für den New 3DS raus. Das
Stimmt, ja.
habe ich da auch noch rumstehen. Könnte ich eigentlich auch mal spielen auf dem New 3DS. Aber wie gesagt, irgendwann ist man von diesem ganzen Franchise auch etwas übersättigt. Das kann man alle paar
Ja, das
Jahre mal
stimmt.
spielen. Und ich glaube, da kann man dir auch keinen Vorwurf machen, dass du nur Hyrule Warriors und Fire Emblem Warriors gespielt hast.
Genau. Also, wird sich vielleicht ja auch noch da werden wir auch noch gleich wahrscheinlich ein bisschen thematisieren. Es ist ein spannendes Gameplay, aber vielleicht eins, was jetzt nicht ganz so viel ja für Varianten sorgt, sage ich mal. Also wo sich vielleicht ein bisschen öfter was wiederholt als als sich's Unterschiede gibt. Ja, gut. Ansonsten, ja gut. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, und du hast ja auch vorhin kurz gesagt, es richtet sich auch so ein bisschen mit in die Welt von The Legend of Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Genauer gesagt ist es ja, wie Nintendo es bezeichnet, die verborgene Geschichte von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Also es gab ja in dem Spiel die Erinnerung halt an verschiedenen Orten, wie es ja auch schon in Breath of the Wild war, wo wir an Orte gegangen sind und wo eine kleine Zwischensequenz abgespielt hat, wo wir erfahren, was halt in der Vergangenheit passiert ist. Bei Breath of the Wild war es halt, bevor die Verheerung eingetroffen ist, und bei Tears of the Kingdom war es halt, wo die Prinzessin Zelda in die ganz ferne Vergangenheit gereist ist, in das 10.000, über 10.000 Jahre Königreich, wo es gerade gegründet wurde.
Genau, ins Han antike Hyrule. Und was wichtig
Genau.
ist dabei zu sagen, es ist auch wirklich eine kanonische Geschichte. Also
Ja.
sprich, es gehört wirklich dazu. Und wenn man, ich sag mal so, wenn man die ersten 10 Minuten von Tears of the Kingdom gespielt hat, dann weiß man auch genau, an welchem Moment der Story von Tears of the Kingdom Zelda in die Vergangenheit katapultiert wurde. Und dementsprechend reicht das erstmal so als Hintergrund, wenn man das gespielt hat, aber auch wenn man es nicht gespielt hat, man kann doch eine ganze Menge Spaß mit diesem Spiel haben. Und ich meine, Zelda weiß ja auch nicht viel mehr, was in Tears of the Kingdom passiert. Sie wird ja direkt am Anfang des Spiels ja zurückversetzt und das reicht ja dann auch völlig aus für den Spieler.
Genau, das stimmt. Also man muss nicht unbedingt Tears of the Kingdom gespielt haben, um es genau alles zu erfahren. Natürlich, das eine oder andere Geheimnis erschließt sich ein bisschen besser, wenn man es halt kennt, was da halt vorgeht. Aber unbedingt zu gespielt haben muss man es nicht, das stimmt.
Ja, vor allem, ich bin ja jemand, ich habe Tears of the Kingdom nach ungefähr 10 Stunden abgebrochen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Mir war das einfach viel zu viel Frickelei da mit dem Basteln von diesen ganzen Gerätschaften. Also so toll es ist, dass es alles funktioniert, was man sich so vorstellt, also das ist klasse, aber das ist mir einfach viel zu viel gewesen und ich war ja auch nie so ein großer Fan von Breath of the Wild. Und deshalb bin ich, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass es nicht schlimm ist, wenn man Tears of the Kingdom nicht gespielt oder nicht weit gespielt hat.
Genau. Ja, ich hatte mittlerweile beide durchgespielt. Ich hatte lange Zeit auch Probleme mit Breath of the Wild. Ich muss auch gestehen, jetzt halt erst durch die Switch 2-Edition, die es halt noch ein bisschen, finde ich, besser spielbarer machen,
Auf jeden Fall.
ist es deutlich angenehmer. Genau. Ja, ansonsten ein kurzer Blick, sage ich mal. Also man sieht ja schon den ein oder anderen Charakter, den es auch in Tears of the Kingdom, den man schon sehen oder begegnen kann, sage ich mal, der jetzt auch jetzt halt in dem Spiel eine Rolle spielt. Vor allen Dingen ist halt Zelda die Hauptrolle sozusagen. Also Link gibt's ja in dem Sinne nicht, weil ja nur Zelda in die Vergangenheit reist. Aber ob eventuell nicht doch was mit Link zu tun hat, da kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Aber auf jeden Fall erstmal ist es natürlich die Prinzessin, die Hauptrolle spielt nach Echoes of Wisdom.
Genau, und sie trifft dann relativ früh im Spiel auch auf König Rauru und Königin Sonja, also die beiden, die Hyrule gegründet haben. Also Hyrule ist da jetzt quasi noch gar nicht so lange im politischen Sinne ein eigenes Königreich, sondern wirklich ganz frisch. Und die sind natürlich total verdutzt, dass sie jetzt irgendwie eine Prinzessin Zelda kennenlernen, die von Hyrule ist und ja, die es ja eigentlich da noch nicht gibt.
Genau. Aber erkennen, glaube ich, tun sie schon, dass sie auf jeden Fall irgendwie ähnliche Kräfte hat oder so, um da zumindest eine Verbindung herzustellen.
Genau.
Ja. Irgendwann, also ich glaube auch relativ schnell oder so auch begegnet man, ich sehe auch gerade einen Charakter, der zwar nicht spielbar ist, aber den man noch eventuell erwähnen könnte noch vorher. Das ist die Zoffe, glaube ich, nennt sie sie. Oder halt
Zofe.
die, ja, Zofe, genau. Lenalia, die tatsächlich, ja, sozusagen als Gehilfin von oder Dienerin von Zelda agiert, aber auch irgendwie halt alles aufzeichnet, gefühlt.
Genau. Also quasi so ein Imper-Ersatz, sag ich mal, wie
Ja,
man so
stimmt,
Ocarina of Time
genau.
dann kennt.
Stimmt, genau. Ja.
Nur ein bisschen freundlicher, weniger geheimnisvoll.
Genau. Ja, und dann begegnet man auch schon schnell Minero, die kennt man ja auch aus Tears of the Kingdom, die Schwester von Rauro und somit die neben ihm die einzige von den noch existierenden der Sonau-Gattung, die ja sozusagen das ja vom Himmel herabgestiegen und mitgegründet haben.
Genau, die ist so eine Art Tüftlerin und bastelt an
Genau.
diesen ganzen Konstrukten und ja, Gerätschaften, die Sonau hinterlassen haben.
Genau. Ist ja ähnlich wie Zelda, die ja auch schon von Breath of the Wild sehr erfinderisch ist und erkundungsmäßig. Deswegen verstehen die sich da auch sehr schnell, was man dann merkt. Ja, und dann geht's auch schon, dass man auch schon die ersten ja, Momente erlebt vom ja, Bösewichten des Spiels, der sich schnell zeigt. Wobei tatsächlich da noch erstmal noch so versucht, eine versteckte Allianz zu bilden, nämlich mit Ganondorf, der ja, sozusagen das, ja, den Hauptgegner darstellt.
Genau, da sage ich mal, lassen sich jetzt nicht groß was Neues einfallen.
Ja.
Sie ziehen da im Grunde ja ihre Nummer durch. Ja, wir haben halt wieder diesen Gerudo-König. Also alle 100 Jahre wird ja ein männlicher Gerudo geboren, der König wird. Und das ist dann halt wieder Ganondorf. Und der hat es natürlich auch auf Hyrule abgesehen und will es unterjochen. Und dann fängt ja die ganze Kacke überhaupt erstmal an zu dampfen. Ne? Sprich, vorher ist das Spiel ja recht freundlich noch so in den Tönen aufgebaut. Aber sobald dann eben Ganondorf auf die Bühne tritt, ja, dann ändert sich halt das Erscheinungsbild auch so zeitweise zumindest, gerade so im Kernland von Hyrule, dass es dann ja sehr rötlich wirkt, auch während der Schlachten, also sehr bedrohlich. Ich meine, wenn man sich das Cover von dem Spiel mal anguckt, dann kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, mit welcher Farbgebung man es in dem Spiel jetzt auch zu tun bekommt.
Genau, also es merkt man da schon, die Atmosphäre da schon sehr schnell relativ, die da vorherrscht. Ja, ansonsten gibt es dann noch sozusagen vier mehr oder weniger neue Charaktere, die man zwar auch schon in Tears of the Kingdom gesehen hat, aber halt damals waren sie noch halt, wurden sie halt nur als die vier Weisen der Völker benannt sozusagen. Also einmal von den Goronen, von den Orni, von den Soras und von den Gerudo. Die man ja auch nur in ihren sehr erkennbaren grünen Masken gesehen hat. die sie tatsächlich hier nicht unbedingt die ganze Zeit aufhaben, sondern man sieht sie dann auch ihre wahren Gesichter. Das sind zum einen Kir für die Soras, also die Weisen des Wassers, Agraston, der von den Geronen, der Weise des Feuers, dann haben wir noch Rafika, den Weisen des Windes und Adi, die halt tatsächlich, zumindest auf der Webseite vom Spiel, heißt sie halt nur Adri, im Gegensatz zu den anderen dreien. Aber deswegen habe ich jetzt auch nochmal dazu geschrieben, im Grunde ist sie die Weisen des Blitzes, weil sie halt auch das Element verfügt, wie die anderen drei jeweils ihr Element.
Genau. Und dann gibt es dann noch so ein Doppelgespann. Einmal haben wir da diesen Croc Calamo.
Genau.
Der eigentlich mal total überdreht auftritt, was ich mal ganz super finde. Ich mag den.
Ja, ich auch.
Der ist halt unterwegs mit so einem mysteriösen Konstrukt. Also, das halt nicht nur kämpfen kann, also einfach mit einem Schwert um sich wirbelt, sondern auch, ja, sag ich mal, kann man das sagen, ja, durch die Lüfte gleiten oder fliegen kann sogar, eher gesagt.
Genau, das ist da auch noch eine besondere Fähigkeit von diesem Konstrukt. Ja, und ich hatte es ja kurz schon mal angesprochen, Link gibt es tatsächlich nicht. Aber wenn man tatsächlich dieses mysteriöse Konstrukt ansieht, sieht man schon sehr viele Ähnlichkeiten mit Link tatsächlich. Und das hat auch so seine gewissen Gründe, sage ich mal. Aber um die würde ich mal raten, das Spiel zu spielen, weil das wird sonst zu viel verraten.
Ja, spoilern wollen wir ja nicht. Und ich meine, die Sachen, genau, die wir jetzt gesagt haben, also gut, wir haben jetzt die Weisen natürlich vorweggenommen, die man halt spielen kann, aber es gibt noch viele weitere Charaktere,
genau,
die man noch rekrutieren kann, mit denen man auch sehr viel Spaß haben kann. Aber wie gesagt, das meiste, was wir jetzt gesagt haben, das passiert schon in den ersten 3-4 Stunden. Und wie lange hast du jetzt für die Hauptstory ungefähr gebraucht, um das durchzuspielen?
Ich würde, glaube ich, jetzt so 20 bis 23 Stunden ungefähr, glaube ich.
Ja, also da kommt
aber auf mit jeden dazu Fall noch halt auch sämtliche Nebenmissionen. Die habe ich auch dann halt mitgenommen. Nicht halt von Story zu Story zu Story. Ich glaube mal, dann wird es ein bisschen schneller gehen, aber ich habe halt noch halt die eine oder andere Nebenmission halt mitgenommen und dann ist es noch ein bisschen länger geworden dadurch.
Ja, und zu den Nebenmissionen, da kann man ja auch direkt sagen, auch die haben ja natürlich einzelne Geschichten, aber die sind so marginal. Also ja, man bekommt da 4-5 Sätze Textform vorgesetzt, was gerade Sache ist. Man muss dann Gegenstände beschaffen, indem wir dann halt verschiedene Schlachten schlagen, wofür wir dann halt Belohnung erhalten oder in der Schlacht selbst diese Materialien aufklauben. Die liefern wir dann ab. Dann gibt's nochmal 4-5 Sätze in Textform. Und ja, dann ist die Mission auch wieder abgeschlossen und das war dann sozusagen die Geschichte. Also das ist jetzt nicht viel. Kann man sich so ein bisschen wie bei rudimentären Online-Rollenspiel-Missionen vorstellen. Mehr ist es dann halt wirklich nicht. Es sind Hol- und Bring-Quests.
Genau, ich würde sagen, diese Nebenmissionen, die gehen auch meistens auch nicht länger als 3-4 Minuten, glaube ich. Also es sind halt nur 1-2 Aufgaben, besiege halt einen besonderen Gegner oder nehme halt eine Festung ein, aber mehr ist das auch nicht.
Nee, wirklich. Also und vor allem, du musst ja bedenken, je mehr du von diesen Nebenmissionen abschließt, desto stärker werden deine Charaktere auch. Also ich schließe jetzt zum Beispiel gerade aktuell Nebenmissionen ab, wo meine Charaktere ungefähr Level 30 sind und die Nebenmissionen, also diese Nebenschlachten, muss man sagen, die sind halt so auf Level 20 bis 21 ausgelegt. Also du läufst da rein, du pulverisierst schon fast alles, ne? Und dementsprechend ist es jetzt auch nicht so schwierig unbedingt, das Spiel.
Ja, man muss nämlich auch noch dazu sagen, es gibt auch noch verschiedene Aufgaben, sage ich mal, die halt auch an gewissen Charakteren verbunden sind. Und ich finde, das motiviert halt auch mal, verschiedene Charaktere zu benutzen. Weil ich würde tatsächlich auch sagen, jeder Charakter hat halt auch so was Eigenes tatsächlich. Also wir haben halt viele Varianten in ihren Angriffen und ihren Combo-Aktionen. Das war in den ein oder anderen Warriors-Spielen nicht so der Fall. Da finde ich, da hat sich das doch teilweise sehr geähnelt, wie manche Charaktere da Kampfstile haben.
Ja, absolut. Du sprichst mit dem Kampfsystem des Spiels auch ein richtig guten Punkt an, den ich finde, hier kann das Spiel richtig glänzen. Also du hast ja diese normalen Angriffe, eine Kombination aus leichten und starken Schlägen. Also du fängst halt eine Kette immer an mit leichten Angriffen und irgendwann bringst die Kette dann mit einem schweren Angriff zum Abschluss. Und der sieht dann halt auch unterschiedlich aus, je nachdem, wie viele Leichtangriffe du gebracht hast. Dann gibt es halt noch Spezialattacken. Also sprich, da musst du erst einmal mit Angriffen eine Leiste vollkriegen. Ist die voll, kannst du diesen Spezialangriff starten, der nochmal richtig verheerend ist und viel Schaden annimmt. Eignet sich wunderbar, wenn man direkt von 100 Gegnern umzingelt ist. Die sind dann nämlich alle platt. Da gibt es noch Synchronangriffe, also dass du mit einem Verbündeten zusammen halt einen besonderen Angriff startest und. Also ich weiß nicht, was fällt dir noch ein? Die Bauteile gibt es ja noch zum Beispiel.
Genau, also das sind ja die Teil der Charakterfähigkeiten. Weil tatsächlich starten die Gegner manchmal so besondere Angriffe, die dann beispielsweise dadurch sich auszeichnen, dass sie halt rot leuchten und dann halt entweder auf einen zustürmen oder halt erstmal in die Luft gleiten. Und da wird dann halt so ein passendes Symbol eingeblendet, wenn man dann im richtigen Timing dann halt die passende Charakteraktion dann halt ausführt, macht man dann halt nochmal mehr Schaden und kann dann halt den Gegner auch schwächen sozusagen. Wenn man halt effektive Angriffe startet, kommt dann halt so eine Schwachpunktanzeige. Und wenn die halt leer ist, dann kann man dann einen ganzen Angriffshagel ausführen.
Ja, und du kannst natürlich auch wie in den beiden Zelda-Episoden auf der Switch, respektive Switch 2, ausweichen und dann halt richtig draufkloppen. Du kannst einen Folgeangriff starten, wenn du halt den Gegner zurückgeschlagen hast und wie nennt man nochmal diesen Finisher, der da nochmal
ich glaube Schmetterangriff oder Schlagangriff, irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich.
Entweder Schmetterschlag oder Schmetterangriff, auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, diese Bauteile gibt es noch, die man ja aus Tears of the Kingdom kennt. Da kann man die Gegner mit so einem Flammenwerfer verbrennen. Man kann sie vereisen, man kann, sag ich mal, wie so ein Sith-Lord Blitze schleudern, ja. Mhm. Auch ziemlich geil. Also da gibt es eine ganze Menge, was du halt machen kannst. Und ich finde, da ist es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, weil es gibt ja auch manchmal Gegner, zum Beispiel, wenn du da in dem Sumpf von Ranel oder Ranelle, ich weiß jetzt nicht, wie man es wirklich aussprechen soll. Ich glaube, Ranel sagt man. Da sind halt im Sumpf Gegner, die sich mit Schlamm überdecken, im Schlamm suhlen, und dann nutzt du halt einfach mal so eine Hydrantentechnologie, um den halt sauber zu machen. Und wenn der halt keinen Schlamm mehr hat, dann ist er auch wesentlich empfindlicher gegen jedweden Angriff und vorher halt total geschützt. Und das finde ich halt cool, dass du dich auf verschiedene Situationen immer wieder neu einstellen musst.
Genau, also es macht es auf jeden Fall deutlich vielseitiger in dem Sinne schon, die Kämpfe, weil das hatte ich auch vorhin gesagt, normalerweise könnte man denken, zumindest war es auch in vielen Teilen so, es ist halt einfach nur stupides, stumpfes Button, Gemäsche und haut immer nur auf die Tasten, um zu versuchen, halt so viel Schaden wie möglich zu machen, aber tatsächlich ist es in diesem Teil so, und ich würde sagen, es ist am besten in dem Teil so, dass tatsächlich auch ein gewisser taktischer, strategischer Anteil in den Kämpfen drin steckt. Also es ist halt nicht einfach nur wahlloses Rumgehaue und Rumgemetzel.
Ja, definitiv. Ich glaube
besonders auch gegen große und starke Gegner.
Ja, definitiv. Also ich meine, die Kleinen sind ja alles so Kanonenfutter, kann man wirklich sagen. Ja. Bei den Großen, da bist du dann schon mal so 1-2 Minuten dran, bis du die dann runtergehauen hast. Aber auch da gibt es natürlich Mittel und Wege, die schneller zu besiegen, also zum Beispiel so ein Hinox, das sind ja diese großen Zyklopen quasi, da weißt du natürlich sofort, wo die Schwachstelle ist, weil du kennst es ja auch schon aus den Spielen und du kannst da mit Zelda zum Beispiel dann halt auch Pfeile verschießen und da kannst du dann halt direkt dem ins Auge ballern, dann wird er erstmal zurückgeschleudert, machst einen Folgeangriff und schlägst dann direkt ein paar Mal drauf und ziehst ihn dann direkt so, weiß ich nicht, 10% seiner Lebensenergie ab. Ne? Also das ist schon ganz gut gemacht, was du da alles machen musst. Aber was ich halt noch sagen wollte, die ganze Musou-Reihe, also wie halt dieses Warriors-Franchise eigentlich genannt wird, also diese 1000 Schlachten, die werden auch, glaube ich, immer ein bisschen fehlinterpretiert. Man denkt halt immer, ach ja, du kämpfst halt gegen tausende Gegner gleichzeitig und haust die einfach nur weg und das ist irgendwie total stupide, aber das war ja eigentlich nie so. Ich meine, vielleicht war es in den Anfängen noch ein bisschen mehr, als es heute ist, aber über die ganze Entwicklung der Reihe, also wenn wir uns dann auch mal Samurai Warriors oder Dynasty Warriors angucken, also da hat man schon immer wieder Sachen ausprobiert, womit man halt den Spieler richtig fordern kann. Also, und da gibt es halt so einen Punkt, weshalb ich Hyrule Warriors Chroniken der Versiegelung in dem Falle gar nicht mal so abwechslungsreich finde, wie es beim Kampfsystem der Fall ist. Denn du hast halt nicht verschiedene Missionstypen. Es geht hier in dem Spiel eigentlich nur darum, hier, hau den Typen kaputt. Ja, lauf dahin, ne, beschütze den, fertig. Aber es geht halt immer wieder darum, halt den zu beschützen. Und wenn man sich jetzt mal im Vergleich, ich habe Samurai Warriors 4 damals auf der PlayStation 4 unfassbar viel gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Wirklich. Und ich weiß, da gab es so viele Missionen, wo mir einfach irgendwann der Schweiß den Rücken runtergelaufen ist, weil das so anspruchsvoll war, weil du musstest dann von einem Moment zum anderen über das Schlachtfeld hetzen. Du musstest gucken, dass du deine Charaktere richtig positioniert hast, damit du an allen Stellen gleichzeitig kämpfen kannst, weil du weißt, wenn da ein Vorposten vom Gegner irgendwie eingenommen wird, wird es sehr schwer sein, den wieder zurückzuerobern. Und das sind so Sachen, die fehlen mir hier einfach. Du kannst zwar Vorposten erobern, aber das ist halt so, was du nebenher machst. Ne? Also immer wieder, es läuft sehr geradlinig ab. Wie ist es dir vorgekommen?
Ja, das stimmt, das sehe ich schon so. Also wenn ich das mit den anderen Warriors vergleiche, also vor allen Dingen Fire Emblem Warriors, also die einzigen, wo ich damit vergleichen kann, so wirklich, da würde ich tatsächlich auch sagen, da gab es halt auch vielseitigere Ziele. Also vor allen Dingen in Three Hopes, was es da gab. Also da war es halt nicht immer nur tatsächlich besiege XY oder nehme zwei, drei Festungen, Vorposten ein. Das war tatsächlich auch, also da gebe ich dir schon wirklich recht. Also in dem Sinne könnte man da noch mehr machen können, das stimmt.
Ja, definitiv. Aber es gibt ja trotzdem eine Sache, die ja dann doch Abwechslung mit sich bringt. Es kommt ja, wie du es so schön in unserem Plan geschrieben hast, gelegentlich zu Luftkämpfen mit dem mysteriösen Konstrukt. Und die haben mich zuerst an Panzer Dragoon erinnert. Aber dann fiel mir ein, ja, Nintendo hat doch ein eigenes Vorbild, Star Fox. Also
stimmt.
Im Grunde ist es sehr an Star Fox orientiert. Und das macht halt auch Laune. Also es ist halt mal was völlig anderes da drin. Und das hätte ich auch wirklich nicht erwartet. War ich sehr überrascht, dass das drin war, als ich dann das gespielt habe.
Ja, ich würde mir auch tatsächlich, ich hoffe, es gibt es auch noch im Postgame, vielleicht noch ein oder zwei mehr Missionen dieser Art, weil es ist, es ist eine schöne, eine gute Zahl, aber vielleicht noch ein bis zwei halt zu wenig. Deswegen, da hoffe ich noch drauf, weil die sind wirklich sehr gelungen tatsächlich. Und ich finde sie sogar noch besser als die Titanenkämpfe, die ja ähnlich sind, sage ich mal. Weil die Spielen haben sich auch so ähnlich abgespielt in der, meiner Meinung nach, in Zeit der Verheerung. Nur da fand ich sie irgendwann sehr schnell anstrengend und ermüdend, weil man da sich auf so viel konzentrieren musste und man so eine gigantische Angriffsfläche hatte, dass man sich wunderte, wie man so schnell Energie verloren hat, beispielsweise. Aber das finde ich jetzt auf jeden Fall deutlich angenehmer in den Luftkämpfen des mysteriösen Konstrukts.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, ich kann mich an die Titanenkämpfe in Zeit der Verheerung nicht mehr erinnern, lag aber auch daran, weil man brauchte, wenn ich das richtig im Kopf habe, unbedingt die L-Taste zum Abwehren in Zeit der Verheerung.
Ja, genau.
Und das Problem halt damals bei meiner Switch war, bevor ich die OLED hatte, ich hatte halt nur diese Joy-Cons. Ich meine, klar, ich hatte auch einen Pro-Controller, aber es war für mich ein Spiel, was ich eigentlich lieber am Handheld spielen wollte. Und bei dem Joy-Con, ich glaube, die Switch ist mir irgendwann mal runtergefallen und dabei ist halt die L-Taste kaputt gegangen. Muss wohl genau da drauf gelandet sein. Und die reagiert halt da nicht mehr in jedem Fall. Deswegen habe ich es dann irgendwann abgebrochen, weil mich das so genervt hat.
Ja, verständlich.
Und deswegen kann ich mich auch nicht mehr so sehr an diese Titanenkämpfe erinnern. Also es war relativ früh im Spiel, wo das mit der L-Taste halt notwendig war. Aber gut, da wirst du, glaube ich, fundierter darüber berichtet haben, als ich es je könnte.
Ja, also wie schon gesagt, also die Elters ist halt sehr wichtig fürs Abwehren und wenn man das selbst damit hatte ich schon Probleme, mich zu konzentrieren und halt am Leben zu bleiben in manchen Gefechten, sage ich mal. Und wenn man die dann gar nicht hat, also ich glaube, dann ist es vielleicht auch nicht möglich. Selbst auch, glaube ich, auf der normalen Schwierigkeitsstufe, die ich übrigens jetzt halt auch in Zeit der Chroniken der Versiegelung genommen habe. Es gibt ja neben normal, glaube ich, noch einfach, schwer und ich glaube sogar sehr schwer. Aber ich wollte es auf normal entspannt durchspielen.
Genau, also sehr schwer heißt dann einfach, vermutlich man bekommt es vielleicht noch ein bisschen angriffslustigeren Gegnern zu tun oder Gegnern,
Ja.
die mehr Schaden machen. Also es wird dann vom Missionsdesign her nicht anspruchsvoller. Da kommen dann nicht irgendwie Bonusziele rein, die man dann noch zusätzlich erfüllen
Genau.
muss. Was ich glaube ich ein bisschen interessanter gefunden hätte, aber so ist es halt.
Genau. Genau. Ja, ansonsten eine Sache, die mir jetzt noch einfällt in Sachen Gameplay, ist halt noch, man wählt halt diese ganzen Missionen halt auf einer großen Karte aus. Das war auch schon, glaube ich, in Zeit der Verheerung so. Und die ist dann halt in Gebiete aufgeteilt, die ganze Welt. Und am Anfang, beziehungsweise halt, wenn tatsächlich Ganondorf die Macht er halt sozusagen hat, ist dann fast alles rot eingefärbt auch. Und man muss sich dann halt Stück für Stück diese Gebiete zurückerobern, um halt auch da halt so verschiedene, ja, halt die Bonus, sage ich mal, erhalten zu können oder halt die Nebenmissionen aus. Doch die Nebenmissionen, die kann man sogar auch auswählen, wenn das halt im gegnerischen Gebiet ist, macht auch sonst keinen Sinn. Aber halt so verschiedene Einrichtungen, wie halt, dass es auch einen Laden gibt, wo man dann halt Materialien kaufen kann. Oder halt einen Trainingsplatz, wo man dann halt seine Charaktere auch aufstufen kann von Leveln her. Oder halt auch einen Waffenschmied, wo man dann halt auch die Waffen verbessern kann.
Ja, und
Genau.
da muss man natürlich gucken, dass man die Gebiete halt dann schön hält. Und ich glaube, sie können auch tatsächlich an den Gegner fallen wieder zurück.
Genau, also da kommt dann halt, das wird halt nochmal mit so einem Sound markiert, dass dann halt eine Mission kommt in einem bereits eroberten Gebiet, was dann halt zurückerobert wird. Und ich glaube, man hat dann meistens, glaube ich, immer vier Missionen Zeit. Also man muss es nicht sofort machen, aber natürlich, wenn man sich dann halt zu lang Zeit lässt, dann wird es halt wieder eingenommen und dann kann man das halt nicht mehr nutzen und ja, muss man dann halt in das Gebiet wieder reingehen, spätestens dann.
Ja, aber gut, die Missionen, die dauern ja nicht so lange und
Genau.
daher kann man das auch recht schnell wieder abfrühstücken. Und das Gute dabei ist ja, man sammelt ja weiterhin Erfahrungspunkte, macht seine Recken noch stärker, die hauen dann noch mehr rein, man kriegt mehr Materialien, mit denen man wieder Waffen verbessern kann, die Waffen sind dann noch stärker, man kann Waffen, die man nicht mehr braucht, ja zerlegen, um an weitere Materialien zu kommen. Also es ist eine Teufelsspirale, sag ich mal, die man da
Ja.
reingesaugt wird. Also es ist wirklich suchterregend zum Teil. Aber ich trotzdem, weil es halt jetzt nicht so abwechslungsreich ist vom Missionsdesign her, kann ich es tatsächlich nicht länger als 1 bis 2 Stunden am Stück spielen, weil dann ist für mich auch gut wieder.
Ja, das Einzige, was es dann halt für mich noch so ein bisschen hält, ist halt die Geschichte drumherum tatsächlich, was dann halt so passiert, wie das dann halt in der Verbindung ist mit halt Tears of the Kingdom, dem Hauptspiel. Aber sonst halt gebe ich ihr da auch recht, sonst ist es halt sehr von dem Aspekt her dann doch sehr schnell ermüdend, sage ich mal.
Ja. Aber was ich gar nicht so ermüdend fand, war die Technik oder ist die Technik des Spiels.
Genau.
Denn die finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, wie es dir
Ja.
gegangen ist.
Ja, geht mir genauso tatsächlich. Ich hatte ja schon tatsächlich schon das tatsächlich auch so ein bisschen erwartet, weil ich hatte ja im Vorfeld, oder halt ist jetzt auch schon wieder ein, 2 Monate her, aber ich hatte ja nochmal halt Fire Emblem Warriors Three Hopes gespielt, was ja auf der Switch kam, aber tatsächlich deutlich besser auf der Switch 2 sich spielt, weil tatsächlich auf der Switch ja halt keine 60 Bilder möglich waren, die sie irgendwie dann halt auf der Switch 2 dann halt ermöglichen können. Und das spielt sich halt deutlich besser, weil wenn da hunderte Gegner sind und das ständig rumhakt, dann ist das, finde ich, sehr anstrengend. Was vor allen Dingen bei Zeit der Verheerung der Fall war.
Ja,
Und
das
das ist
Problem
jetzt.
hatten Warriors-Spiele schon häufiger mal in anderen Varianten. Also das ist nichts, was jetzt Hyrule Warriors allein gemacht hat.
Ja.
Da war, glaube ich, die Engine noch nicht so gut, aber ich war dann auch wirklich überrascht, dass es wirklich flüssig läuft. Ich meine, du
Ja.
hast da hier und da manchmal das Gefühl, dass du so einen leichten Frame-Drop hast, aber
Ja.
ich meine, der tut dir ja nicht weh. Das Spiel läuft ja
Genau.
dann zu 99,9% flüssig und das ist wirklich herausragend. Also sowohl im Handheld als auch jetzt dann auf dem Fernseher, ist es super angenehm, das zu spielen.
Genau. Und das muss man auch sagen, das ist bei mir bisher nur bei ein, zwei Mal aufgefallen, als dann wirklich sehr viele Gegner waren. Also wo dann am Ende auch mein Zähler an KOs, glaube ich, bei über 1000 waren. Also halt erst spät, ganz spät im Spiel. Sonst ist mir das kaum wirklich aufgefallen, wenn da so leichte Frame-Drops gewesen wären.
Ja.
Ja. Das einzige Problem, was ich hatte, das fällt mir viel mehr auf, ist die Kameraführung. Da hatte ich irgendwie teilweise, vor allen Dingen, wenn es halt auch viel aufwendiger wird, wenn die Charaktere halt viele, sage ich mal, viele Aktionen haben, dann irgendwie, dass die Kamera irgendwie Schwierigkeiten hat, die sich da richtig zu positionieren und halt den Überblick damit zu behalten.
Ja.
Aber das weiß nicht, ob das nur an mir lag, aber irgendwie kam es mir so vor, auf jeden Fall.
Ja, geht mir genauso. Also die Kamera ist erstmal sehr schwerfällig, aber ich finde auch, dass man auch den Charakteren etwas mehr Tempo hätte geben können, weil die laufen
Ja.
teilweise wirklich sehr langsam. Also was ja in der Schlacht selbst, wenn du dann gegen Gegner kämpfst, da ist es ja nicht schlimm, da läufst du ja nicht, da bleibst du ja eigentlich nur stehen und metzelst dich ja so langsam ein bisschen vor. Aber wenn du halt mal zurückläufst irgendwo hin, weil du siehst auf der Minimap, ach, da sind noch ein paar rote Punkte, da sind noch ein paar Gegner, die willst du noch wegradieren, ja, aus der Landschaft, ne? Und dann läufst du hin und dann musst du ja wieder zurückrennen und das ist das, was mich halt so ein bisschen gestört hat. Ne? Und dann wechsle ich meistens auch direkt wieder zu anderen Charakteren und kämpfe mit denen weiter. Aber dann denkst du halt, okay, ein, zwei Minuten später wechselst du halt mal, oder na, das ist schon vielleicht zu viel gesagt, aber eine halbe Minute später wechselst du dann zu dem Charakter zurück, mit dem du ursprünglich gespielt hast. Und dann hat der gerade erst mal ein Viertel oder die Hälfte der Strecke gerade mal hinter sich gelassen. Uff, das nervt dann schon etwas.
Ja. Also du meinst natürlich, dass du dann halt jetzt sozusagen das Kommando gegeben hast an den einen Charakter, dass er dahin läuft sozusagen und dann in der
Ja, nee.
Zwischenzeit
Also
mit dem
die.
anderen dann gekämpft hast, oder?
Ja, also die Charaktere, die agieren ja größtenteils ja auch autark. Die haben ja dann, sind ja auch so programmiert, dass sie sich um das Hauptziel kümmern sollen. Nur du kannst natürlich auch sagen, hier, kümmere dich darum, 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 ne? Und
Genau.
wir teilen uns halt so auf. Das ist alles kein Problem. Das funktioniert auch, soweit ich das gesehen habe, ganz gut. Ich nutze es allerdings tatsächlich nicht wirklich. Also ich wechsle einfach durch, weil bisher, also ich habe es ungefähr zur Hälfte durch, hatten wir ja vor der Podcast-Aufnahme festgestellt. Ja, hatte ich eigentlich nie den Bedarf daran, weil die Karten eigentlich sehr übersichtlich sind. Ich glaube, ich hatte mal eine Karte, da wurde man auch vorher noch mal ein bisschen gewarnt, dass das eine Schlacht ist, die etwas länger dauern wird. Was aber, glaube ich, eher daran lag, dass danach auch noch mal so zwei Missionen direkt angeknüpft haben, storytechnisch. Und ja, da hatte ich halt das Gefühl, okay, die war jetzt ein bisschen größer, aber vielleicht kommen ja dann zum Ende hin Karten, die ein bisschen größer sind. Wie hast du das erlebt?
Also ich würde schon sagen, dass am Ende schon ein paar größere Karten kommen. Also ich glaube ein, zwei, wo es schon, ja, ich würde schon so sagen, so sechs, sieben von den Vorposten auf jeden Fall gibt.
Okay, das ist gut.
Ja.
Ja, definitiv. Genau,
Ja, aber
was
das
ich aber.
mit den langsamen Charakteren, das gebe ich dir auch, das ist mir teilweise auch aufgefallen. Da habe ich dann teilweise mal, da gibt es ja noch die B-Taste, womit die dann ja so ein Ausweichmanöver machen, aber dann halt tatsächlich ein bisschen sich schneller fortbewegen können, kam es mir so vor, als wenn sie nur normal rennen. Ist halt natürlich aber auch auf Dauer anstrengend, wenn man da ständig den B-Knopf dann da drückt dafür.
Ja, das ist schon richtig. Nee, aber was mir halt im Gegensatz zur Laufgeschwindigkeit vermutlich genauso wie dir wunderbar gefallen hat, ist der Soundtrack, denn
Ja.
der orientiert sich ja auch an den Zelda-Spielen auf der Switch, vor allem an Tears of the Kingdom. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, welche Stücke da jetzt genau geremixt worden sind, weil wie gesagt, Tears of the Kingdom habe ich 10 Stunden oder so gespielt. Also nicht wirklich viel bei so einem 100-Stunden-Ding. Aber die Musik, die untermalt das Geschehen hervorragend, wie ich finde. Also da habe ich auch wirklich immer das Gefühl, die Schlachten sind sehr atmosphärisch. Klar, mir hätten so ein paar Stücke, die so ein bisschen rockiger wären, wie zum Beispiel im ersten Hyrule Warriors, was ja gar keinen Hintergrund hat, wie jetzt bei den beiden oder bei dem zweiten und dritten Spiel. Aber trotzdem, ich habe auf jeden Fall meine Freude daran.
Ja, so geht's mir auch so. Also es sind viele schöne Tracks dabei, viele schöne Musikstücke, die man sich auch alle übrigens einzeln anhören kann. Also es gibt halt da noch eine Galerie, wo man sich halt Details zu den verschiedenen Charakteren, die man freigeschaltet hat, nachlesen kann, wo man sich, glaube ich, die Zwischensequenzen nochmal nachsehen kann und dann halt auch den ganzen Soundtrack anhören kann.
Genau, da steht dann auch zum Beispiel drin bei den Zwischensequenzen, wenn man die sich jetzt nicht angucken will, auch nochmal in Textform, was jetzt so der Stand der Dinge ist. Also dann kann man auch wieder in die Story reinkommen, wenn man jetzt vielleicht mal 2 Wochen nicht gespielt hat und man jetzt nicht mehr genau weiß, ja, was war denn da jetzt nochmal genau.
Ja, genau.
Ja. Ich glaube, wir haben zu dem Spiel alles gesagt. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, was wir noch erwähnen müssten.
Ich denke auch. Das Einzige, was ich noch erwähnen könnte, wenn wir jetzt zum Fazit kommen als Überleitung, dass bereits kostenlose DLC angekündigt wird, wo ich mal gespannt bin, was da noch kommt. Wobei das nichts Neues auf jeden Fall für Fire Emblem und Hyrule Warriors ist. Weil es war ja schon bisher ja immer so, dass meistens da nochmal besondere Charaktere nochmal zusätzlich kommen oder halt neue Aufgaben. Und das schätze ich mal, wird jetzt auch in dem Fall wieder der Fall sein.
Ja, definitiv. Also wäre natürlich schön, wenn dann noch ein bisschen was kommt. Ich hätte eine zusätzliche Kampagne, würde mir am meisten gefallen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich nehme es dann natürlich gerne mit und ich gucke dann sicherlich noch mal rein, aber erstmal muss ich die Story ja noch zu Ende bringen.
Ja, genau. Aber ist ja schon mal auf jeden Fall eine nette Sache, dass es ja sogar kostenlos sein wird.
Ja, das ist ja leider nicht immer der Fall.
Genau.
Ja. Genau. Wie lautet denn jetzt so dein abschließendes Fazit?
Ja, also mir hat's sehr gefallen, wenn man vor den kleineren Sachen absieht. Mit der Kamera oder halt, dass sie manchmal die Missionen so ein bisschen sich wiederholen, hat es mir bisher sehr viel Spaß gemacht und hat mich vor allen Dingen motiviert, die verschiedenen Charaktere und ihre Fähigkeiten oder auch ihre Interaktionen herauszufinden und vor allen Dingen natürlich die Geheimnisse, wie es halt zu Tears of the Kingdom führt. Also mir hat es sehr gefallen.
Ja. Geht mir ähnlich. Mir hat das auch sehr gefallen. Muss halt sagen, die Story an sich, die ist interessant. Das Missionsdesign ist mir zu schlicht. Das Kampfsystem finde ich wieder herausragend. Der Soundtrack ist super. Optisch sieht es schick aus. Es läuft flüssig. Und, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, die Zwischensequenzen in diesem Spiel, die sind auch komplett vertont, auch auf Deutsch.
Genau.
Und das ist eine wirklich tolle Sache. Ich hätte es nur cool gefunden, wenn dann auch die ganzen Texte in den Schlachten, die halt während der Schlacht ablaufen, die werden einfach nur in so einer schnöden Textbox am unteren linken Bildschirmrand eingeblendet. Da kommt jetzt natürlich nichts Wichtiges drin vor. Also die kann man auch komplett missachten. Man braucht diese Information überhaupt nicht. Aber ich hätte es wirklich cool gefunden, wenn man das auch noch synchronisiert hätte, weil dann wäre dieses Schlachtgefühl vielleicht noch etwas geiler gewesen.
Genau, weil so, das gebe ich dir auch recht, weil so hat man dann halt nicht wirklich den Fokus darauf, sich auf diesen Text zu oder die Passagen halt zu konzentrieren, während gleichzeitig der Kampf ist. Also es ist schon ein bisschen schwer, finde ich.
Ja.
Ja, aber immerhin ist das ein guter Punkt mit der Sprachausgabe, den finde ich auch wirklich sehr gelungen. Wir hatten ja vor zwei Podcasts hatten Alex und ich ja ein schönes Spiel besprochen, wo es nach 30 Jahren immer noch keine Sprachausgabe gibt, was nicht so eine oder sehr bedauerlich, weiß nicht, wie man das aussprechen soll, aber ja. wir haben da von Pokémon Legenden ZA gesprochen.
Ach so, ja gut. Ich meine, Game Freak kann man ja wirklich mal komplett an den Pranger stellen.
Ja.
Also, ich meine, das Spiel ist sicherlich richtig toll. Ich habe es leider noch nicht spielen können. Gekauft habe ich es mir. Aber ich habe absolut momentan super wenig Zeit und ich hoffe mal, dass ich das dieses Jahr noch nachholen kann. Was ich halt so gesehen habe, ist, sieht es halt, es sieht schick aus, ja, es ist aber jetzt nicht überragend hübsch, ne? Aber es
Ja.
soll halt flüssig laufen auf der Switch 2 und das reicht mir dann eigentlich schon. Aber so eine Sprachausgabe wäre schon toll.
Ja, genau, das ist es auch. Wir hatten halt so, hauptsächlich geht es darum, es sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn in Zwischensequenzen die Charaktere ihre Münder bewegen, aber dann halt das Einzige, was man hört, sind halt Pokémon-Soundeffekte und ja, das war's.
Ja, und bei
Das
denen
wirkt
handelt
dann ein
es sich.
bisschen komisch.
Ja, und die sind bestimmt noch wieder MIDI-Gedudel noch oder so.
Ja,
Ha haben's,
genau.
haben sie bestimmt noch das Soundfile vom Gameboy genommen. Naja, so schlimm wird es wohl nicht sein. Aber zuzutrauen
Das,
würde ich es dem Verein.
ja, das stimmt. Da ist es auf jeden Fall deutlich besser, dass es zumindest in anderen Nintendo-Marken wie jetzt The Legend of Zelda oder halt Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung eine schöne Sprachausgabe gibt.
Ja, definitiv. Und das darf dann auch gerne so weitergemacht werden und auch intensiviert werden.
Ja. Okay, ich glaube, dann wären wir auch mit dem Fazit durch und kommen zur Runde der letzte Woche, was wir da gespielt haben. Wie sieht das dann da bei dir aus, Erik?
Oh, ich habe eine ganze Menge gespielt tatsächlich.
Okay.
Ich fange mal an mit einer Sache, die ich erworben habe, und zwar im Nintendo Online Store. Da gab es jetzt mittlerweile endlich wieder, ich glaube sogar nach Jahren, Super Nintendo Controller für die Switch.
Okay.
Und ich hatte halt noch keinen und wollte mir jetzt halt unbedingt einen holen. Der kam dann auch nach 2 Tagen hier an. Also Nintendo ist da auch recht flott beim Versenden. Und ich finde auch 30 € sind dafür ganz okay, weil wenn ich mal überlege, ich habe damals für einen normalen Super Nintendo Controller, ich glaube 40, 50 D-Mark oder so bezahlt in den 90ern. Und inflationsbedingt würde ich sagen, es geht mit 30 € klar. Und ich habe den heute noch mal kurz ausprobiert endlich und dachte ich wusste jetzt nicht, was ich jetzt unbedingt groß spielen soll, habe ich gedacht, komm, spiel irgendein Spiel, wo du super schnell drin bist, und dann fiel die Wahl natürlich auf Super Mario World 1 und dann habe ich damit gespielt und du wirst es nicht glauben. Der erste Gegner in dem Spiel, so ein Koopa oder was das war, der hat mich gekillt.
Okay.
Also ganz ehrlich, ich so wie kann mir das passieren? No, und dann habe ich gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Controller liegt oder ob es an der Emulation liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da eine bestimmte Latenzzeit irgendwie gibt. Also, dass Mario später springt, als ich den Befehl gebe. Also wirklich so leicht, aber es ist halt ein Jump'n'Run ausschlaggebend, ne? Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe mir für den PC vor weiß ich nicht wie viel Jahren ein Super Nintendo Imitat gekauft, also Super Nintendo Controller Imitat gekauft von Buffalo, heißt die japanische Firma. Und da muss, das sieht halt wirklich genauso aus wie ein Super Nintendo Controller. Hat auch wirklich genau dieselbe Haptik. Das Einzige, was halt ein Unterschied ist halt beim Steuerkreuz. Und das Steuerkreuz ist bei diesem Imitat wesentlich besser als, sag ich mal, in der originalgetreuen Hardware. Und keine Ahnung, ich müsste mal gucken, ob ich das USB-Gamepad hier bei der Switch zum Laufen kriege. Müsste eigentlich funktionieren. Ob ich damit das ganze Ding besser spielen kann, weil ich hatte dann einfach mal den Pro Controller 2, nee, heißt der Pro Controller 2 eigentlich? Oder Switch 2 Pro
Ich glaube
Controller?
ja. Ja, ich
Irgendwie,
meine
ne?
Switch 2, ja, nichts Besonderes, glaube ich.
Ja, und damit läuft es definitiv besser. Ne? Also ich brauche der Super Nintendo Controller, der braucht auf der Switch 2 zumindest. Keine Ahnung, ob es auf der Switch 1 oder Switch OLED besser ist. Müsste ich mal ausprobieren. Aber da hat das auch irgendwie, glaub, doppelt bis dreifach so lange gedauert, bis der connected war. Also irgendwas ist da noch im Argen, glaube ich. Keine Ahnung. Also wenn jemand von euch da draußen, liebe Hörer, so einen Super Nintendo Controller hat und den an der Switch 2 auch schon ausprobiert hat, wie sind da eure Erfahrungen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das wird mich wirklich sehr interessieren, weil das kann ja nicht normal sein. Also so habe ich das Spiel auch nicht in Erinnerung, dass das überhaupt nicht wirklich ganz reagiert hat. Und das ist, Super Mario World ist nochmal wirklich ein Spiel, das ich in meinem Leben 5, 6 Mal durchgespielt habe und auswendig kenne eigentlich, ne? Naja, und ich habe es dann halt, ich habe die erste Welt dann durchgespielt. Mit der Zeit ging es dann ein bisschen besser, aber es war sehr, sehr schwerfällig irgendwie. Gut, kann vielleicht aber auch sein, dass es halt die 60-Hertz-Version sind, die dann natürlich nur drin sind in diesem Angebot und nicht die 50-Hertz-Version. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ja, ich weiß nicht, du hast auch keinen Super Nintendo Controller für die Switch.
Nee, den einzigen, den ich habe, ist der GameCube-Controller.
Ja,
Den finde ich eigentlich wirklich super, aber bei den anderen kann ich nichts zu sagen.
der GameCube-Controller, der ist auch klasse. Den
Ja.
habe ich auch. Ich habe auch den Nintendo 64-Controller seit ein paar Wochen. Also, daher, ich hoffe jetzt einfach, dass Nintendo nochmal NES-Controller bringt, die man eben nicht über hier die Konsole selbst aufladen muss. Ne, weil das ist absolut bescheuerte Idee, das so zu machen. Also kapiere ich nicht, warum. Vor allem auf der Switch 2 kannst du sie de facto nicht verwenden. Ne?
Ja, genau.
Ja, also sorry, da muss doch mal was nachkommen. Aber hätte ich auf jeden Fall auch gerne, weil dann könnte ich alle Spiele so relativ originalgetreu spielen. Aber kommen wir dann eher zu Spielen, die ich dann diese Woche noch gespielt habe, wo die Erfahrungen dann was besser waren. Ich habe gespielt auf der PlayStation 5 Metaphor Re Fantasio, dieses Atlus-Rollenspiel, was diesen Sommer rausgekommen ist. Nee, das kann gar nicht wahr, das ist schon länger her, das kam letztes Jahr, glaube ich, raus, oder? Weil ich habe es letztes Jahr auf der Gamescom schon gespielt. Das muss letztes Jahr rausgekommen sein. Ich habe es dieses Jahr aber erst gespielt. Sollte im Sommer eigentlich mein großes Sommerspiel werden, in meinem 4-wöchigen Urlaub. Hab da 10 Stunden gezockt und jetzt muss ich das ganze Ding natürlich zum Abschluss bringen. Und das will ich dieses Jahr noch schaffen. Deswegen kam ich auch noch nicht zu Pokémon. Und jetzt bin ich bei ungefähr 45, 50 Spielstunden oder so. Aber ich lasse mir bei diesen Spielen nicht immer so viel Zeit. Und red mit jedem doppelt und dreifach in diesem Spiel immer, weil ich jede Information da mitnehmen will. Ich lasse mich bei diesen Atlus-Spielen immer so, ja, in diese Atmosphäre reinreißen. Aktuell zieht es sich so ein bisschen, aber es macht noch Laune. Hast bestimmt noch nicht gespielt.
Nee.
Nicht. Okay. Gut. Was habe ich noch gespielt? Dreamed Away habe ich gespielt. So ein Indie-Rollen. Ich glaube, es ist ein Indie-Rollenspiel für den PC. Gibt es aber auch mittlerweile für die Switch. Ist so ein bisschen im Earthbound-Stil gestaltet. Hat aber auch so ein bisschen was von Undertale beim Kampfsystem, finde ich. Und es hat Survival-Horror-Elemente. Ist von der Story sehr interessant, hat auch eine wirklich gute deutsche Übersetzung bekommen. Ja, macht Laune. Ich finde halt nur, die Kämpfe, die nutzen sich in dem Spiel recht schnell ab. Ich muss da endlich bald mal auch die Rezension zu schreiben. Ja, und ansonsten habe ich diese Woche, glaube ich, aber tatsächlich gar nicht mehr so viel gespielt. War dann doch nicht mehr so viel, als ich dachte. Ich habe viel gearbeitet, viel an meiner Dissertation geschrieben, die muss auch mal fertig werden. Ich habe einfach keine Zeit mehr, Sören. Ja. Aber erzähl du mir doch lieber mal, was du gespielt hast, weil sonst denke ich noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nach.
Ja, aber das mit der Zeit geht mir ähnlich, weil ich würde sagen, außer jetzt halt Hyrule Warriors war bei mir jetzt auch nicht so viel die Zeit dafür sehr viel. Was ich halt noch gespielt habe, das ist das ein Spiel von den drei Spielen, die wir letzte Woche beim GameCube eShop oder beziehungsweise Retro Roundup besprochen haben, nämlich Chibi Robo. Und ich habe es ja, glaube ich, damals schon gesagt, es ist wirklich schade, dass ich dieses Spiel so lange keine Beachtung geschenkt habe, würde ich
Ja.
sagen. Es ist wirklich ein tolles Spiel, also man muss natürlich dem ein bisschen Zeit geben, aber wenn man das halt gemacht hat, ist es äußerst kreativ und interessant gestaltet.
Ja, absolut. Mir geht's da genauso wie dir. Und mich ärgert es noch. Ich hätte mir dieses Spiel damals. Es war im Ausverkauf im Saturn. Die hatten ein paar Exemplare da, die wollte keiner haben. Und Saturn hat das, weiß ich nicht, für 10 oder 15 € verscherbelt. Und ich hab es nicht mitgenommen, ja. Ich war ja so blöd. Weißt du, wie viel dieses Spiel mittlerweile wert ist? Da wird dir schwindelig,
Ja.
wenn du die Preise dir anguckst.
Ja, das
Und
geht mir mit einem anderen Spiel auch von früher. Ich Ich weiß nicht, ich habe schon mal erzählt, nämlich Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Das hatte ich mal im Flohmarkt für 20 Euro gesehen, aber dann wurde es mir von meinen Eltern ausgeredet, das mir zu kaufen.
Ach ja, ja. Aber wenn du, ich sag mal so, wenn du da die original GameCube-Version noch haben willst, die ist günstiger geworden inzwischen.
Ja, jetzt mittlerweile ja durch das Remake, das stimmt. Ja.
Also ganz ehrlich, durch das Remake sind die einfach... ist diese Version derart im Preis gefallen. Also ich glaube, ich habe da schon Exemplare für 60, 70 Euro gesehen inzwischen wieder. Ja. Und vor ein paar Jahren hast du dann noch, weiß ich nicht, 250 Euro so zahlen müssen. Ne? Ja, ne, und mich ärgert's halt vor allem, weil eine Kommilitonin vor mir, kann ich jetzt gerade, wenn wir über solche komischen Situationen reden, auch mal kurz ansprechen. Die hatte ganz viele GameCube-Spiele gehabt, die sie verkauft hat vor ein paar Jahren, ne? Weil sie die einfach loswerden wollte, ne? Und weißt du, sie hat Pokémon XD, der dunkle Sturm, für, weiß ich nicht, 20 Euro verkauft. Boah. Weißt du, ich hätte der 50 Euro für gegeben, ja? Also, es fehlt halt in meiner Sammlung noch. Und das ist wirklich unfassbar teuer. Selbst auf Flohmärkten, ich hab's vor, letztes Jahr im Sommer mal in der Rheinaue auf dem Flohmarkt gesehen, da waren so zwei Jungs, die wollten dafür 250 Euro haben. Ey, Leute, ja. ich Retro-Sammeln macht keinen Spaß mehr. Ne? Also deswegen, ich habe ja vor, weil mit der Wii habe ich angefangen, mir jedes Spiel direkt zu kaufen, was ich haben will. Da zahle ich halt Vollpreis, aber dann hab ich's wenigstens. Ne? Und ist leider ein bisschen eskaliert in den letzten Jahren, weil dann noch Importe wieder dazu gekommen sind, durch die ganzen, weil die alle region-free sind, die Spiele mittlerweile. Und das ist nicht so gut eigentlich für meinen Geldbeutel, aber gut. Wir müssen irgendwann mal wieder über Preise von Videospielen reden und dass das alles keinen Sinn mehr macht. Sören, erzähl mir lieber, was du noch gespielt hast. Sonst,
ja, ansonsten habe ich noch mir die Demo zu Kirby Air Riders heute angeschaut.
Ach, und wie gefällt's dir?
Ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn ich das Spiel mir kaufen sollte, dann muss ich auf jeden Fall da ein bisschen Zeit investieren, weil es ist auf jeden Fall ein Rennspiel, was auf jeden Fall mehr Einübung braucht, als beispielsweise in Mario Kart World. Aber was ich gesehen habe, ist es lustig und interessant. Ich finde auf jeden Fall der Soundtrack toll, was ich da schon von gehört habe und ja, also ich bin gespannt auf jeden Fall auf das Spiel. Aber mir hat es bisher gefallen, auch wenn das jetzt halt nur eine kurze Runde sozusagen war. Ich habe halt mir die Einführungslektionen angeschaut, die es da gibt, und dann halt 2-3 Runden in diesem Online-City-Trial-Modus.
Genau. Und den City-Trial, den habe ich auch auf der Gamescom dieses Jahr ausprobieren können. Ich war ganz überrascht, dass das Spiel da war. Weil ich hatte ja die Preview schon vorher geschrieben, einfach nachdem halt dieses Event, also diese Nintendo Direct-Ausgabe mit dem Sakurai war, die erste von den beiden.
Ja, genau.
Und da habe ich mir halt gedacht, okay, das wird jetzt nicht auf der Gamescom sein, komm, schreib den Artikel schnell noch, weil du hast echt Bock auf dieses Spiel bekommen. Und dann war das halt am nächsten Tag da und alles, was ich mir so vorgestellt hat sich dann auch bestätigt. Also ich fand es extrem gut, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hab's dann eine halbe Stunde lang auch über diesen City-Trial-Modus ausprobieren können. Und was ich halt gut finde, es ist wesentlich anspruchsvoller als Mario Kart World, weil Mario Kart World war, es ist ein okayes Spiel, ich spiel's gerne, aber es kommt halt nicht an Mario Kart 8 Deluxe ran, ja. Also, es kann mir keiner erzählen, dass das Spiel besser sein soll. Das einzig Gute ist halt die Knockout-Tour, die halt dazu kommen. Sie ist schon cool irgendwo. Aber, ich fand das halt cool, weil hier es wirklich auf Können ankommen muss und nicht einfach nur so auf Glück, weil das ist ja bei Mario Kart wird irgendwie immer extremer. Ja, und dementsprechend habe ich da richtig Bock auf das Spiel und das erscheint ja jetzt, also nach dieser Podcast-Aufnahme schon übermorgen. Nee, morgen.
Genau. Ja, stimmt.
Ja,
morgen ist das schon soweit.
Genau, Spiel erscheint ja seit, weiß ich, einem Jahr Donnerstag so von Nintendo. Ja, und dann, kann man dann schon ordentlich loslegen. Also ich habe da Bock drauf auf das Spiel und ich bin auch sehr gespannt, wer es dann von uns in der Redaktion dann spielen wird und wer sich dann zu einem Podcast einfinden wird.
Ja, aber ich denke mal auch. Also dann wisst ihr auf jeden Fall, eins der nächsten Themen wird definitiv Kirby Air Riders sein. Aber wahrscheinlich noch nicht nächste Woche. Nur was es sein wird, das Können wir noch nicht sagen, genau, weil das könnte sich eventuell noch mal ändern und deswegen lasst euch überraschen.
Ja, es ist die berühmt-berüchtigte Überraschungskassette aus dem Quelle-Katalog. Und wer
Genau,
noch,
so sieht's aus.
also und wer nicht mehr weiß, was ein Quelle-Katalog ist, der ist noch zu jung, der weiß das nicht mehr. Das waren so, das kann man ja vielleicht mal sagen, vielleicht wissen das ja viele wirklich nicht, wenn ich das immer wieder erwähne. Das waren damals so, bevor es so Amazon gab, ja, da gab es große Versandhäuser, Quelle, Neckermann. Ich meine,
Hat man
Quelle gibt's.
große Kataloge nach Hause geschickt bekommen.
Ja, genau, Quelle und Otto gibt's ja irgendwie in einem bestimmten Bereich noch. Ich glaube, Neckermann ist weg mittlerweile. Ich glaube, die sind wirklich bankrott. Aber dann hast du wirklich so einen Katalog mit was weiß ich, wie viel tausend Seiten bekommen. Ne? Weißt du, da konntest du Menschen mit erschlagen, so fett waren die, ne? Und dann hast du dann immer hinten in so einem Verzeichnis nachgucken müssen, in so einem Register, hast du dann, weiß ich nicht, nach Nintendo oder weiß ich nicht, Videospiele gesucht oder sowas. Und dann hast du gesehen, aha, die sind auf Seite 1200 und so, und dann musstest du dahin blättern. Ja, und dann war das eine Seite, und dann haben die da, keine Ahnung, 30 Spiele oder so angeboten, ne? Und ich meine, das war damals schon für so einen Katalog halt viel. Ich meine, gut, es gab ja noch andere Kataloge. Wenn du dann aber mal so in Videospielzeitschriften der Zeit geguckt hast, mein Gott, das wird ein langer Exkurs, ich halte mich kurz. Da gab es dann auch so Versandhandel, Angebote. Theo Kranz ist zum Beispiel ein ganz berühmtes Beispiel gewesen. Was aus dem geworden ist, würde mich auch mal interessieren. Falls es jemand weiß, ab in die Kommentare damit. Und da waren dann halt Spiele gelistet, die wurden dann halt nicht angezeigt mit den ganzen Packshots, wie wir es dann halt dann im Quelle-Katalog hatten. Nee, die waren dann einfach in der Liste drin. Da musstest du schon wissen, was du haben wolltest. Aber die haben dann direkt ein paar hundert Spiele auf einer Seite halt angeboten, ne? Ja, und so war das halt damals in den 90ern. Und da gab es halt, um auf diese Überraschungskassette zu kommen, im Quelle-Katalog halt einfach, und das war auch bei Otto oder bei Neckermann, was weiß ich, da gab es dann halt Überraschungskassette, die haben dir dann halt irgendwie ein Spiel, weil die auf einem Modul war, das war halt für Otto oder Neckermann, Quelle, was weiß ich, halt eine Kassette, ist halt so, muss man so akzeptieren, und dann hast du halt irgendein Spiel zugeschickt bekommen. Also ich habe das, ich glaube, zweimal gemacht und ich, nee, dreimal habe ich es gemacht. Und ich habe da Donkey Kong Country 3 und Disney's Aladdin bekommen. War beides okay Spiele. Und die haben dann halt, die wurden ja auch so angeboten, aber so habe ich halt weniger bezahlt, ne? Und so habe ich, glaube ich, nur 30 Mark gezahlt pro Spiel. Ansonsten hätten die halt noch so 70, 80 Mark gekostet, ne? Das war halt schon ein Unterschied zu dem Zeitpunkt. Ja, und deswegen lasst euch überraschen, was ihr nächste Woche über den Otto-Versand zugeschickt bekommt.
Genau.
Den Podcast mit einem Überraschungsthema.
Genau, aber lohnen wird sich's auf jeden Fall, denke ich mal.
Immer.
Genauso wie es sich hoffentlich heute gelohnt
Ja,
hat.
hoffe ich doch auch. Und bevor es absurder wird, sollten wir hier mal den Podcast für heute beenden.
Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, schöne Nacht, wann auch immer ihr es hört, und dann bis zum nächsten Mal.
Jo, bis
Tschüss.
denne, Leute. Tschüss.